Okay. Am Feiertag seid ihr da. Ihr seid ja echt krass. Warum wir es am Feiertag machen? Weil wir es nicht gemerkt haben, dass es Feiertag ist. Und das passiert uns jedes Mal schon öfters und das werden wir wahrscheinlich einfach so weitermachen. Wir haben Gäste aus Kiel, ja, das ist richtig, das ist echt krass. Und aus Hürth, auch das erste Mal hier, oder? Ist das richtig? Ja, super. Darf ich nochmal eure Namen? Das ist Lydia und Hanna. Hanna war richtig und du heißt Britta. Okay, herzlich willkommen. Lydia, ich hatte noch einen Eindruck für dich. Darf ich dir den weitergeben von Jesus? Ja. Und zwar hatte ich einfach den Eindruck, dass auf dir so eine Art Pioniergeist ist, ja, dass du so Sachen anstößt, dass du so Sachen aufmachst und dass Gott dich echt gesetzt hat, so wirklich so wie so ein, der setzt dich wo rein und manchmal trauen dir Leute das gar nicht zu, aber auf einmal ist es Gott, der dich einfach so zum Vorschein bringt, weil du hast gelernt, dich zu demütigen unter seine Hand und die Bibel sagt, dass er die erhöht, ja, die sich demütigen vor ihm zur rechten Zeit und das ist wie, ich sehe dich einfach so, wie Gott dich so nimmt und das ist so, ich sehe dich das erste Mal, aber es ist so eine ganz liebliche Erscheinung, wenn ich das mal so sagen darf, und du kommst einfach irgendwo rein und Leute denken, wow, die ist nett und so weiter und auf einmal der Geist Gottes kommt und das ist wie so eine Bombe und das ist was, wie Gott dich strategisch setzt in bestimmte Situationen und Menschen, die es gar nicht erwarten, auf einmal mit seiner Gegenwart und Herrlichkeit konfrontiert werden. Und ich glaube, dass auch eine Leiterschaftsberufung auf deinem Leben ist, Dinge wirklich aufzumachen, Wege zu gehen, die vorher nicht gegangen sind oder die wenige gegangen sind und du hast ein Herz für das Besondere und ich glaube, dass eine prophetische Sicht auf deinem Leben ist, dass du in Leute hineinsehen kannst, wo andere nur die äußere Hülle sehen, die nach nichts aussieht oder sogar kaputt ist und du siehst das Gold in den Leuten und bist sogar in der Lage, das hervorzuholen. Du bist sogar in der Lage, das sichtbar zu machen, dieses Gold. Und ja, Amen. Gott segne dich. Danke, Jesus. Vater, ich bete, dass du das jetzt richtig freisetzt über Lydia, Herr Jesus, dass wenn sie heute hier geht, Vater, dass so ein neuer prophetischer Fluss in ihrem Leben ist, Vater, und dass das Herz auch für Kinder und Jugendliche und Frauen, Jesus, sich so richtig freisetzt, Jesus, und ich danke dir, dass wenn sie sich demütigt vor dir und erlaubt, dass du sie erhöhst, Jesus, Vater, danke ich dir, Herr, dass du sie in Situationen positionieren wirst, Herr, wo sie wie eine Herrlichkeitsexplosion alles verändern wird, Herr, und ich danke dir, dass du sie reinschleust wie so ein Secret Agent, wie so ein versteckter Agent, Jesus, und du dann einfach ihre wahre Identität vor den Augen der Menschen aufdeckst, Jesus, seine Königstochter, Jesus. Ich danke dir dafür, Jesus, in Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns das nochmal machen, so als Gemeindefamilie, dass, wenn ihr noch ein Wort habt für Lydia oder für Anna oder für, wie war das noch, Mike? Britta, Entschuldigung. Dann lasst uns das doch einfach nochmal machen. Das sind Gäste und so kann man Leute gut segnen. Und ihr könnt ein bisschen ausprobieren. Ihr nochmal, falls, ich weiß nicht, wo ihr herkommt, ob ihr das kennt. Prophetische Worte sollen ermutigen, auferbauen, stärken, ja, nicht Sünde aufdecken, nicht irgendwas, was falsch läuft. Und ihr seid verantwortlich, das Wort zu prüfen. Das heißt, wenn irgendwas nicht stimmt, dann tut das einfach beiseite und behaltet das Gute. Okay, also das ist nur noch mal eine kurze Grundlage. Und ansonsten kommt hier ihr Face-to-Face-Familie. Ihr könnt einfach mal drei Gäste und dann gebt einfach noch mal ein Wort weiter. Auch als Übung, nehmt das Mikro, macht das von vorne als kleine Herausforderung und wird gut sein. Und dann fangen wir an hier. Ich stoppe nochmal die Aufnahme. Obwohl, nee, mache ich nicht. Dann könnte, wer es dann haben will, kann es vielleicht auch aufgenommen bekommen.
Ich habe für Hanna. Ich glaube, ich habe dich wie so eine Stürmerin beim Fußballspiel gesehen. Und ich glaube, dass du echt was ganz Besonderes hast und du sollst. Und Jesus, dir, das ist wie so ein Ball. Der ist schon lange am Rollen und du bist schon am Rennen. Und ich glaube, das ist kurz davor, ins Tor geschossen zu werden. Und du sollst einfach nur ihm vertrauen. Und das wird echt total groß sein. Das wird dich selber überwältigen, so ein bisschen. Und die Freude wird voll groß sein. Es werden viele Leute hinter dir stehen, glaube ich. Viele Leute werden zu dir hochgucken und werden von dir, ja, werden auch gucken, was du machst und sich danach richten, weil sie einfach sehen, dass du eine Person bist, an der man sich halten kann. Und ich glaube, dass auch viele Jugendliche in deinem Alter und jünger, noch viel jünger, sich an die orientieren werden. Also gucken werden, was du machst. Genau.
Ich habe ein Wort für die Britta. Und zwar, dass Gott dein Herz sieht und sich total über dein Herz freut und dass Dinge in deinem Leben, die nicht so gut gelaufen sind und die schwer waren, dass Gott die nimmt und wirklich Perlen daraus macht, dass du anderen da so dienen kannst und selber dabei total gesegnet wirst und erlebst, wie Dinge in deinem Leben total heil werden, wo du gedacht hast, ob das nochmal gut wird. Und dass du dich nicht arrangieren sollst mit allem, was da noch nicht so ist, sondern dass Gott alles wiederherstellen will. Er will dich total wiederherstellen und er wird dich auch herausreißen und dir die Ehre zuteil werden lassen. Die Ehre, die dir dein ganzes Leben gefehlt hat, die will er dir geben.
Ich habe auch noch ein Wort für dich, Britta. Und ich habe den Eindruck, dass du ein ganz großes Herz hast für Menschen, die einsam sind, für Menschen, die irgendwo am Rand stehen und die niemanden haben. Und Gott will dich auch wirklich dafür gebrauchen, um Menschen rauszuholen aus der Einsamkeit und ihnen wirklich ein Zuhause zu geben und Freundschaft anzubieten und einfach Gemeinschaft zu haben. Und dadurch wird deine Seele komplett heil.
Ich hatte erst den Eindruck, das gilt nur für die Hanna. Aber ich habe dann den Eindruck gehabt und dann wurde ich ganz wibbelig in mir. Das ist für alle drei kostbaren Gastfrauen hier, wie Lydia, Hanna und Britta, dass das ein Abend ist. Ich habe vor einer Weile mit Caroline, meiner Tochter, darüber gesprochen, dass auf eurem Leben, auf euren drei Leben, der Segen und die Salbung von der Johanna von Orléans liegt. Wenn ihr wisst, Jeanne d'Arc ist dieser Film, ist halt ziemlich bekannt. Das ist ein ganz krass. Ich habe mir diesen Film angeguckt, der ist ganz krass. Wenn ihr nicht wisst, wer das war, es war eine ganz junge Frau, die mit 17 im 15. Jahrhundert, meine ich, vor den König, den noch nicht König, in Frankreich getreten ist und Frankreich letzten Endes befreit hat von der Herrschaft oder der Übermacht der Engländer. Und ganz krass, mit den einfachsten Mitteln, wie damals Krieg geführt wurde, hat sie die Männer gesammelt. Und also ich erzähle jetzt nur bis zu diesem Gipfel, der Rest nicht, der gilt nicht für euch. Aber die Jeanne d'Arc, die ist eine. Also ihr seid Frauen in euren Bereichen, die aufstehen und sagen, wieder alles Gespött der Menschen, wieder alle widerredet, das könnt ihr sowieso nicht und das hat noch nie eine gemacht. Mit euren Spezialberufungen seid ihr Jeanne d'Arcs, also vergesst das nicht. Ihr habt das Banner des Löwen in der Hand.
Ja, das möchte ich nochmal bestätigen. Ja, das ist auf euch allen dreien und ihr seid wirklich welche, die aufstehen, ja, mit einer Stimme. Ihr seid Frauen mit einer Stimme und nicht unterjocht zu werden, unterdrückt zu werden von irgendwelchen religiösen Zeug, sondern ihr habt eine Stimme. Und ich glaube, dass Gott euch jeder in seinem bestimmten Punkt, wo immer ihr steht, mag sehr unterschiedlich sein, wo jeder persönlich steht, aber dass ihr dort aufsteht, durch Gottes Gnade und seine Kraft. Ja,
ja, ich habe für dich noch so einen Eindruck, darf ich dir das sagen? Ich habe so, hatte ich so spontan, wie Konrad gebetet hat, so über dir, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen und deine Familie, ich weiß nicht, du bist noch nicht verheiratet oder was, aber du wirst einen Mann bekommen, eine Familie bekommen, die in der Gesamtheit Gott verherrlichen wird, ehren wird. Ihr werdet Träger der Herrlichkeit Gottes sein. Und Gott sagt, du sollst diese Pflöcke ganz weit setzen. Und das, was er in dein Herz hineinlegt, wird er auch hervorbringen und er wird es in Existenz führen.
Lydia, richtig? Ja, ich hatte noch mal ein Bild, das würde einmal zu Konrad passen. Also ich habe zwei Bilder. Ich habe einmal gesehen, wie so ein Dornfeld da war und mittendrin ist plötzlich so eine Rose hochgewachsen und aufgewachsen. Ich glaube, du bist diese Rose und du hast eine ganz krasse Sanftheit in dir, die Leute berührt viel. Und aber du hast auch eine Stärke in dir und du hast so beides in dir vereint sozusagen und du wirst immer zu den Personen kommen und wenn die Leute, du wirst immer genau das für die haben, was die brauchen. Und ich glaube vor allen Dingen, dass du auch halt im Familienleben, ich glaube, dass deine Kinder auch dir viel bedeuten werden und dass du viel in die reinsehen wirst und dass deine Kinder auch total aufgehen. Und das immer war, also ich habe das so gesehen, wie deine Kinder einfach auch bekannt wurden und deine Familie und dass sie einfach total so, du hast überall hinter deinen Kindern gestanden und die wussten, auf meine Mutter kann ich mich verlassen.
Hanna, ich habe, glaube ich, noch für dich, dass du voll das Herz der Anbetung trägst in dir, dass du voll eine Anbeterin bist, ein Herz wie David und dass das einfach was ist, was total die Atmosphäre verändert, wenn du anbetest. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar mit Musik, also mit Instrumenten ist, aber egal wie, ob Tanz, ob irgendwie kreativ, wenn du Gott anbetest, verändert sich einfach die Atmosphäre. Gottes Gegenwart dringt einfach durch, weil du dieses Herz von David, was sich völlig verausgabt, ja, der hat einmal getanzt und hat alles von sich geschmissen, muss soll nicht weiter drauf eingehen, aber ich glaube einfach, dass dieses Herz in dir schlägt, also eine leidenschaftliche, einfach kreative Anbeterin. Okay, ich will euch noch kurz, weil nachher erfahrungsgemäß vergesse ich das, meistens sowas, einladen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr, ich schmeiße hier alles um mich. Ich gebe euch mal hier sowas. Sowas. Natürlich auch. Und natürlich, falls ihr Sonntag noch da seid, haben wir hier unseren Sonntagsgottesdienst. Seid natürlich auch herzlich willkommen. Achso, heute ist erst Donnerstag, ihr seid wahrscheinlich wieder weg, oder? Aus Kiel? Nee. Seid ihr da? Morgens auch Straßenspaß, ja, wenn ihr Lust habt, auf die Straße zu kommen? Cool, super. Gut, super. Thema Leben im Geist ist ein Thema, was ich glaube, immer viele beschäftigt. Und wenn ich selber so mein Leben angucke, ist das, was wir Christen, wir wissen eigentlich meistens alle, dass das irgendwie ein fundamental wichtiges Thema ist, richtig? Weil die Bibel eigentlich davon voll ist, man hört auch viel davon im Geistleben, also je nachdem, wo man so herkommt. Und es ist einem manchmal, ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Frage gestellt habt, was es eigentlich ist. Ja. Also ich mir schon. Also wenn man so hört, Leben im Geist, dann hört sich das alles und dann hört sich das nach allem und nach nichts an. Ja? Also so Leben im Geist, wow, ja, ich lebe im Geist. Ja. Ja, und was heißt das praktisch? Oh, keine Ahnung. Aber ich lebe halt im Geist. Ne? Und da ich hoffe, da ein bisschen Antworten zu geben und die Antworten sind eigentlich weniger spektakulär, als man denkt. Gut. Was mich mal interessieren würde, ist, wenn ihr kühn und mutig seid und einfach mal kurz und knapp reinschmeißt, was ihr denn denkt, was es ist. Oder aber auch, wenn ihr spezielle Fragen habt, vielleicht machen wir das auch eher hinterher mit den Fragen, weil die klären sich sicherlich auch, wenn sie sicherlich einige klären währenddessen. Aber was denkt ihr denn so mal ganz kurz, ihr könnt einfach reinrufen, ich wiederhole das nochmal übers Mikro für die Aufnahme. Was bedeutet das denn? Was ist Leben im Geist? Übernatürliches Leben, ja, super. Warum? Warum übernatürlich? Oh ja. Weil der Geist übernatürlich ist gut, ja? Ja, das reicht, das Antwort gut. Klaus, was wolltest du sagen? Betreten der anderen Dimensionen. Oh, Schama, okay. Bewusstsein der neuen Schöpfung, nicht schlecht. Gemeinschaft mit Gott sein, ja, gut. So zu leben, als ob alles, was Jesus gesagt hat, schon wäre. Wow. Glauben. Ne? Oder? Kann man auch sagen, glauben, okay. hören und sich führen lassen. Guter Punkt. Ja. Sehr wichtig, sich nicht vom Verstand leiten lassen. Sehr guter Punkt. Noch ein paar mutige. Gott suchen. In der Gnade leben. Ja, sehr gut. In Freiheit, unabhängig von anderen leben. Ja, ist gut. Super. Super. Noch jemand? Okay. Ich drück's mal so aus und versuche das dann zu erklären. Und wie gesagt, es ist nicht wirklich was Spektakuläres. Leben im Geist bedeutet Leben in Realität. Nichts anderes. Jetzt können wir nach Hause gehen. Sorry, dass ihr so weit gekommen seid. Aber es ist eigentlich tatsächlich nichts anderes. Es ist Leben in Realität. Natürlich jetzt, welche Realität? Jetzt nicht Realität unserer, wie wir es auch schon gehört haben, fünf Sinne oder unseres Verstandes, unserer natürlichen Realität, sondern in der Realität des Geistes, in der Realität Gottes, in der Realität von dem, was in der geistlichen Welt real ist und Wirklichkeit ist. Und das Interessante dabei ist, und das ist ein wichtiger Punkt, viele sagen immer, ich muss in den Geist kommen, ich muss irgendwie da reinkommen, als ob wir draußen wären die ganze Zeit. Nun, Fakt ist, dass wir eigentlich drin sind, durch das Kreuz, und unsere Aufgabe weniger darin besteht, irgendwie reinzukommen, sondern einfach nur drin zu bleiben. Das ist eigentlich der richtige Fokus von im Geist leben. Ist nicht irgendwie reinkommen und reinklettern, sondern einfach drin bleiben in dem, was ist. In dem, was Realität ist. In dem, was schon da ist. Ja? Und da passen die ganzen eigentlich alles, was wir immer wieder lernen und betonen, vom vollbrachten Werk, vom Kreuz rein. Ja, es ist das Leben in einer geistlichen Realität. Und wir werden da so ein bisschen drauf eingehen. Und natürlich auch, wenn wir schon reden vom Leben im Geist, müssen wir auch mal Fleisch definieren. Ja, Leben im Fleisch. Manchmal hilft es natürlich auch zu sehen, was das Negative ist, um besser zu verstehen, was das Richtige ist. Und da werden wir auch mal reingucken. Und diese ganze, eigentlich alles, was wir immer wieder betonen, von der, Thomas hat gesagt, die neue Schöpfung, ne, die Realität, das Bewusstsein der neuen Schöpfung, all das ist eigentlich ein Leben im Geist. Aber ich werde kurz nochmal den Vers hier aus Römer 8 vorlesen, der mir wichtig ist, und zwar mit der Frage von, muss ich in den Geist reinkommen oder bin ich im Geist? Ja? Und das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer gelernt, ich muss da irgendwie reinkommen. Zum Beispiel, wenn ich bete, ja, wenn ich irgendwie mit Jesus rede, dann muss ich irgendwie in den Geist kommen. Hutan hat mal sowas Witziges gesagt, er hat früher immer geglaubt, dass nur dann Gott Gebete erhört, wenn er seine Gegenwart spürt. Ja? Das ist so, dass nur dann klappt das mit dem Beten. Und vorher muss man halt irgendwas machen, bis man seine Gegenwart spürt und dann hört Gott mich, so nach dem Motto. Ne? Und das ist eigentlich genau dasselbe verdrehte Prinzip von, ich muss erstmal in den Geist kommen, damit irgendwas klappt. Nun, ich verstehe die Erfahrung dahinter, also ich persönlich verstehe die Erfahrung dahinter, weil ich selber natürlich auch, du fühlst dich in Anführungszeichen normal und dann zum Beispiel betest du an oder machst irgendwas, mit, wo du dich fokussierst auf Jesus und auf einmal spürst du seine Gegenwart, bekommst ein Bewusstsein seiner Gegenwart und dann sagst du, ja, jetzt bin ich drin. Und dann fühlen sich Dinge leichter an und so weiter. Das ist richtig, das ist ja eine Erfahrung, aber diese Erfahrung ist nicht die Grundlage der Lehre. Diese Erfahrung ist nicht, wir erfahren etwas, aber das bedeutet nicht, dass wir irgendwo reingekommen sind, sondern, wie wir oftmals immer wieder sagen, auch wenn wir anbeten, dann wird uns etwas bewusst von etwas, was da ist. Es wird uns bewusst, dass Gott die ganze Zeit hier ist. Es wird uns bewusst, dass er uns die ganze Zeit hört. Glauben ist der Schlüssel zu dieser unsichtbaren Welt. Der Glaube ist überzeugt von dem, was er nicht sieht. Richtig? Nach Hebräer 11,1, der Glaube ist überzeugt von etwas, was er mit den menschlichen Augen nicht sehen kann und fängt deswegen an, danach zu handeln. Und diese Realität ist eigentlich nichts anderes als im Geistwandeln. Das heißt, hat es, glaube ich, sogar jemand gesagt. Jemand hat gesagt, eine Gnade ist auch sowas. Aber im Glauben gehen ist eigentlich auch nichts anderes als im Geist sein, im Geistwandeln. Ja? Es ist eigentlich ein Synonym für viele, viele, viele Dinge, die wir sowieso tun und die wir auch praktizieren. Und es ist nichts, es geht um nichts anderes, als in dieser Realität zu bleiben und eben in dem Bewusstsein dessen, was da ist, zu wachsen. In dem Bewusstsein dessen, was bereits vorhanden ist, drin mehr und mehr das als Normalität anzusehen. Ja, zu sehen, dass es normal ist. Okay, ich lese mal hier kurz vor. Wie gesagt, was mir wichtig ist, ist, wenn ihr Fragen habt, ja, dann schreibt ihr euch doch auf und nachher, wenn wir hoffentlich noch dazu kommen, dann machen wir noch ein bisschen Fragen- und Antwortsache. Aber hier Vers 8, Römer 8, Vers 8, die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ja, steht hier. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ups, das ist schlecht. Ja. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Richtig, aber wir wollen ja alle Gott gefallen, also wollen wir alle im Geist. Nun steht hier weiter, Vers 9, ihr aber, da haben wir wieder so ein schönes Aber, ihr aber, ja, also auf Deutsch du, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Nun darf ich mal eine Frage stellen, in wem heute Abend hier wohnt der Geist Gottes? Ich will Handzeichen sehen. Also wenn du Christ bist, solltest du ohne Zögern sagen, ja, auf jeden Fall, weil Caro ist sich nicht sicher, das war Spaß. Aber es ist, wenn du Christ bist, zieht der Heilige Geist in dir. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, der Herr meines Lebens oder was immer du gesagt hast oder wie auch immer, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus anvertraust, wirst du ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes zieht in dir ein. Er wohnt in dir. Amen. Das heißt also, wenn wirklich Gottes Geist in dir wohnt, bist du nicht mehr im Fleisch. Und das ist mein Beweis dafür. Ja? Ich lese die zwei Verse jetzt nochmal vor. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Also wenn Gottes Geist in dir wohnt, bist du im Geist. Amen. In Gottes Geist. So ist es also nicht ein Ding von, ich muss irgendwie da reinkommen, sondern du bist drinne. Und was ich stärken muss in unserem christlichen Leben, ist das Bewusstsein dieser Realität. Dann fängt es erst an, gut zu werden. Das ist ein Ist-Zustand, ja, der die ganze Zeit da ist. Es ist ein bisschen schwer für mich zu gucken, wo wir jetzt hier weiter reingehen, weil man könnte im Grunde 500 Themen und mehr nehmen, die alle dasselbe Prinzip erklären, aber die alle große Themen in sich selber sind. Zum Beispiel nehmen wir mal Galater 2,20. Ja? Ich bin gekreuzigt mit Christus, nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir, richtig? Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, und damit meint er nicht die sündige Natur, sondern den Körper, ja, was ich lebe im Körper, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, ja, der mich geliebt und sein Leben und sich selbst für mich hingegeben hat. So, es ist eine Realität, dass du gekreuzigt bist mit Christus, dass dein altes Leben ausgetauscht wurde mit, und du hast das alte abgegeben, hast das neue von Jesus empfangen und dass du jetzt in ihm bist. Das Wort sagt in 1. Korinther 12, dass wir in seinen Leib hineingetauft sind, in Christus hinein, ja. Die Bibel spricht ganz oft von in ihm, richtig? In ihm heißt es immer wieder. Gibt es ganz viele Schriftstellen, sonst Epheserbrief und so weiter. In ihm, ja, in ihn hineingetauft. Wir sind Anteilhaber der göttlichen Natur geworden. Nach Petrusbrief, weiß jetzt nicht genau, was steht. 1. Petrus 1,4, glaube ich. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur durch die größeren Verheißungen. Ja, trotzdem, das war mein Fleisch. Dann durch die größeren Verheißungen haben wir Anteil an der göttlichen Natur. Das heißt also, wir sind in eine geistliche Realität hineingesetzt worden. Das ist bereits passiert, das ist Vergangenheit. Das ist nicht etwas, was in der Zukunft passiert, das ist passiert. Das ist das vollbrachte Werk vom Kreuz. Du bist in Christus, richtig? Und Christus ist in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist eine geistliche Realität, in der du bist. Nun, was macht der Teufel? Und es ist alles keine neue Lehre, ne? Deswegen sage ich, es ist nichts Spektakuläres, das Ganze. Es ist etwas, was wir die ganze Zeit lernen, die ganze Zeit tun, ist das Leben im Geist. Das Leben im Geist hat 20 Millionen verschiedene Themen. Es ist alles das Leben im Geist. Die Frage ist, von welcher Realität du am meisten überzeugt bist. Denn von was du am meisten überzeugt bist, das wirst du in deinem Leben ausleben. ist das Gesetz von Fokus. 2. Korinther 3, 18. Wir schauen ihn an, Jesus, richtig? Werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dasselbe Bild durch den Heiligen Geist. Nun könnte es auch anders ausdrücken, wenn ich, ein blödes Beispiel, mir fällt immer nichts anderes ein, wenn ich Bildzeitung angucke mein ganzes Leben, dann werde ich nicht in das Bild Christi verwandelt. Und irgendwann wird Bildzeitung aus mir rauskommen. Weil was ich anschaue, werde ich. Du kannst auch anders ausdrücken, du bist, was du isst. Das ist, müsste eigentlich irgendwo in der Bibel stehen. Aber es steht ja auch, steht da, 2. Korinther 3, 18, ist noch ein bisschen anders ausgedrückt. Du bist, was du isst. Ja? Oder besser gesagt, du spiegelst wieder, obwohl du es nicht bist. Das ist nicht ganz richtig. Ne? Du bist, was du isst. Fällt mir gerade ein. Also streich das wieder. Irrlehre, Antichrist, weg. Okay? Du bist nicht, was du isst. Du bist das, was Gott sagt, was du bist. Aber du kannst etwas Falsches widerspiegeln, wenn du dich mit dem Falschen füllst. Ja? Kannst du etwa eine falsche Identität ausdrücken, die du eigentlich gar nicht bist. Der war richtig. Der war theologisch korrekt. Okay? Ja? Was du anschaust, das kommt raus. Das wird zum Vorschein kommen. Womit du dich am meisten beschäftigst. Ja? Und das ist deswegen, gibt es einen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und was ist Fleisch? Ne? Das müssen wir uns mal ganz genau angucken. Da gibt es nämlich verschiedene Sachen und es gibt ein bisschen auch unterschiedliche, in der Bibel nicht immer allzu einfach zu durchschauende Sachen, die da passieren mit dem Wort Fleisch. Weil Paulus zum Beispiel nutzt das Wort Fleisch, und das ist sogar im Griechischen dasselbe Wort im Urtext, für unterschiedliche Dinge. Jesus zum Beispiel sagt, er ist, wenn du nicht bekennst, dass das Wort Fleisch wurde, bist du vom Antichristen. Nun, das bedeutet ganz bestimmt nicht, dass Jesus Christus die sündige Natur wurde. Und das wurde er später schon, muss man schon sagen, aber das Wort wurde Fleisch, heißt das Wort wurde Mensch, richtig? Das heißt, dort redet Gott nicht zuallererst von der sündigen Natur. Solche Sachen gibt es, es gibt immer wieder solche, einmal sagt Paulus zum Beispiel bei Galater 2,20, was ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Damit meint er auch nicht die sündige Natur. An anderer Stelle heißt es, dass wir die fleischliche Natur ausgezogen haben, da redet es auf einmal von der sündigen Natur. Und da gibt es verschiedene Bereiche vom Fleisch. Fakt ist, dass das Fleisch, deine sündige Natur Fleisch, ja, das Böse, die Adamsnatur, dass die geistlich gesehen nicht mehr existiert. Das ist das Evangelium. Du hast keine sündige Natur mehr. Nun, wovon spricht die Bibel dann, wenn es von Fleisch redet? Da gibt es so schöne Verse in Galater 5, ne, wo es heißt, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, damit ihr nicht tun könnt, was ihr wollt. Nun, mich hat das immer verwirrt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer gedacht, ja, wie denn jetzt? Also doch noch schizophren. Doch noch so was Gutes und was Böses in mir. Ja? Ein guter Konrad und ein böser Konrad. Einmal vom Teufel besessen und einmal von Gott. Und dann ist der ständige Kampf in mir, wer nun der Größere ist. Das ist so ein Käse, Leute. Also und sowas habe ich jahrelang gelernt. Und habe gelernt, mein Fleisch zu bekämpfen. Ja? Und irgendwie in den Geist zu kommen. Richtig? Irgendwie muss ich in den Geist rein. Ich bin meinen ganzen Tag bin ich im Fleisch, muss mein Geist kommen. Das Problem daran ist, dass es nicht darum geht, dass du eine innere böse Natur hast und eine innere gute Natur, sondern du bist gut. Aber du kannst nach dem, was dein Bewusstsein am meisten erfüllt, wie ich gesagt habe, eine falsche Identität ausleben. Das heißt, du kannst beeinflusst sein von dieser Welt und von den Lügen dieser Welt, von dem Teufel, von dem, was in der Welt abgeht, kannst du das durch deine 5 Sinne, deine natürlichen irdischen Sinne in dich aufnehmen und kannst deswegen fleischlich leben. Seid ihr da? Ja? Ein Christ, der fleischlich lebt, ist ein Christ, der von den natürlichen Umständen getrieben ist. Das ist, was die Bibel fleischlicher Christ nennt. Nun, es tut mir ein bisschen leid, dass wir keine Tiefenlehre da jetzt hier machen können. Das machen wir ein anderen Mal. Ich habe vor, mal so eine ganze, so einen Kurs zu machen über die Identität und Gnade und das neue Leben in Christus. Und dann so einen fortlaufenden Kurs, wo wir richtig uns hinsetzen und einfach nur Schriftstelle für Schriftstelle angucken. Das wird uns jetzt hier nicht gelingen, aber glaubt mir einfach. Amen. Glaubt mir einfach, dass das Fleisch nicht bedeutet, wenn Paulus und andere von dem Fleisch in einem Christen reden, dann spricht er nicht davon, es geht nicht, er würde sich selbst widersprechen. Die Bibel sagt ganz klar, Kolosser 2, dass wir die sündige fleischliche Natur ausgezogen haben in der Taufe in Christus. Ja, wir sind beschnitten worden und das ist eine Beschneidung nicht mit Händen gewesen und wir haben das fleischliche Ding ausgezogen. Ja, das ist immer wieder, sagt Paulus, du bist gekreuzt, du bist gestorben, du wurdest auferweckt und dann sagt er zum Beispiel Kolosser 3, 1-3, wenn ihr auferweckt worden seid mit Christus, wenn ihr doch gestorben und auferweckt worden seid mit Christus, so sinnt auf das, was droben ist. Kennt ihr den Vers? Kolosser 3, 3. Sinnt auf das, was droben ist, denn euer Leben ist verborgen in Christus, in Gott. Ja? Sinnt auf das, was droben ist. Auf Deutsch, euer Leben ist oben. Euer Leben ist oben, in Gott. Richtig? Sinnt auf das, was droben ist, weil da ist dein wahres Leben. Wenn du nicht auf das, was auf der Erde ist, heißt es, nicht auf das Irdische, weil wenn du anfängst, mit deinem natürlichen Körper, den du noch hast, zu leben wie alle anderen in der Welt, indem du auf das Irdische sinnst, auf die irdischen Umstände, auf dein Konto, auf deine Situation, auf was weiß ich was, fängst du an zu denken wie die Welt und wirst deswegen handeln wie die Welt. Das ist, was die Bibel nennt Fleisch. Du lebst im Fleisch. Nun wird es noch schlimmer, okay? Das Fleisch ist etwas, was versucht, alles aus eigener Kraft zu tun. Das Fleisch will die Dinge regeln. Ich muss das jetzt klären. Ich muss das jetzt regeln. Es gibt ein Problem. Wie kriege ich das jetzt hin? Das ist was das Fleisch. Das ist der Gedankengang des Fleisches. Das ist nicht deine Person. Du darfst dich nicht damit identifizieren. Verstehe das nicht falsch. Aber es ist, was du denkst, dein Denken ist nicht erneuert hin zu dem, wie Christus denkt. Richtig? Der Sinn Christi. Seid ihr noch da? Könnt ihr mir folgen? Es ist, so ist das Fleisch eine Denkweise, wie die Welt denkt. Aber diese Gedanken kommen von außen, die kommen nicht von innen. Ja, das ist, was der Teufel gerne immer machen will. Der will dir immer sagen, das sind dein, das ist, wer du bist. Deswegen denkst du so. Nein. Das ist nicht, wer du bist. Das ist nicht, wer du bist, okay? Aber du kannst anfangen so zu denken und dann willst du diese Dinge selber klären und wenn du Dinge selber klären willst, hörst du auf, im Geist zu leben, so, um mal so zu sprechen und trittst raus aus dieser Realität in Christus, wo Christus dein Leben ist. Hilft auch vielleicht ein bisschen, ich habe heute so ein Video gedreht, das hilft vielleicht auch noch einigen in dem Bereich. Christus ist unser Leben, Christus möchte sich durch uns ausdrücken, Christus möchte durch uns leben und er möchte, dass diese Gnade uns befähigt und nicht wir selber. Nicht unser eigenes Reißen, Schaffen, Machen, Tun, Anstrengen, Pushen und so weiter. Das ist nicht die Sprache neutestamentlichen Christentums. Das ist sie nicht. Sondern es ist hineinfallen in diese Realität im Glauben und erleben, wie sie wirksam wird. Durch unser Vertrauen in diese Realität des Geistes. In diese Realität, die vorhanden ist, die schon da ist. Wenn wir es selber machen, was passiert? Wir fangen an, es selber zu tun. Was passiert, wenn du es selber tust? Es tritt etwas in Kraft, das nennt sich Gesetz. Dieses Gesetz bewirkt etwas, nämlich Sünde. Also fängst du an, aus eigener Kraft etwas zu versuchen. Das ist auch Religion, wie man das auch nennen kann. Und das gibt es leider auch bei Christen haufenweise. Christliche Religion gibt es haufenweise. Massenhaft gibt es christliche Religion. Und ich sage dir ganz ehrlich, so nette Leute sind gerettet und so weiter. Gott sei Dank kommen sie in den Himmel, aber sie leben nicht besser als jede andere Religion. Sie mögen vielleicht ein paar moralisch coolere, bessere Werte haben als andere Religionen, aber sie beeindrucken Gott damit gar nicht, weil Gott möchte nicht beeindruckt werden von unseren Werken und unseren Schuften, unseren Tun. Gott möchte sich durch uns ausdrücken. Gott möchte sein Leben durch uns leben. Was für eine gute Nachricht, hallo? Du sollst dein Leben gar nicht selber leben, er möchte es durch dich leben. Das ist eine Realität des Geistes. Nicht du arbeitest für Gott, sondern Gott arbeitet durch dich. Der Heilige Geist ist in dir eingezogen, um Christus hervorzubringen. Übrigens die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Nicht dich von Sünde zu überführen, sondern Christus hervorzubringen. Dich zu verwandeln in dasselbe Bild. Das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Dich zu überführen, dass du ohne Christus gelebt hast. Das war, als du Christus nicht kanntest. Okay? Danach rennt er nicht die ganze Zeit rum und zeigt dir, was alles falsch ist an dir. Das ist nicht der Heilige Geist. Sorry, das ist der Verkläger der Brüder. Da hast du was verwechselt. Der Heilige Geist verwandelt dich in das Bild Christi, indem er deine wahre Natur hervorholt. Das ist die geistliche Realität. Ja? Und die fleischliche Lebensweise versucht es selber Und weil sie es selber versucht, tritt das Gesetz in Kraft. Das Gesetz ist nicht haltbar, deswegen kannst du Gott nicht gefallen im Fleisch. Deswegen sagt die Bibel, ihr könnt mir im Fleisch nicht gefallen. Warum nicht? Weil im Fleisch das Gesetz nicht erfüllt werden kann. Weil aus eigener Kraft das Gesetz niemals erfüllt werden kann. Deswegen ist Jesus ja gekommen. Hallo? Jesus ist gekommen, weil das Ganze nicht geht, menschlich. Weil es nicht möglich ist aus eigener Kraft. Das heißt, sobald du anfängst, in eigene Kraftmodus zu schalten, gehst du etwas hinein, was nicht möglich ist. Christsein ist unmöglich. Die Anforderungen an einen Christ, die Gott stellt, sind nicht möglich zu halten. Und das hat seinen Grund. Gott möchte nicht, dass es möglich ist, weil Gott möchte dein Leben sein. Er möchte, dass er durch dich leben kann und dass er das, was er anfordert, selber erfüllt. Das ist so gut, Leute. Wenn das uns packt, werden wir noch fröhlicher, als wir schon sind. Versteht ihr? Gott möchte seine eigenen Anforderungen in dir erfüllen. Nicht du. Sobald du anfängst, bist du zum Scheitern verurteilt und Frustration kommt in dein Leben. Und wenn du etwas schaffst aus eigener Kraft, dann legst du das ja auch allen anderen auf und zeigst mit dem Finger drauf und erwartest, dass sie es genauso machen wie du. Alles keine Gnade, ist Gesetz und Religion. Die Gnade befähigt, ja, und das Gesetz legt ein hartes Joch auf dich, was du nicht tragen kannst. Gott legt nur sein Joch auf dich, was sanft ist und leicht. Und man, ich predige mich selbst glücklich hier. Ja, es macht dich, das ist ein leichtes Joch und das ist die Realität des Geistes. Deswegen sagt Jesus immer wieder, richte dich auf da drauf. Richte dich aus auf etwas, was schon da ist. Das ist das Leben im Geist. Nichts anderes. Es ist schlichtweg, richte dich aus auf das, was schon vorhanden ist. Du bist in Christus. Christus ist in dir. Du bist ein Geist mit Gott. Das ist eine geistliche Realität. Du bist aus Gott geboren. Du hast Anteil an der göttlichen Natur. Christus wohnt in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Das ist die geistliche Realität. Und Jesus möchte schlicht und einfach, dass du darin bleibst. Du könntest es anders ausdrücken. Und das hat mich die ganze Zeit, ich war eine Woche im Urlaub und es hat mich so geflasht. Ich habe Buch gelesen, das ich echt jedem empfehlen kann. Das ist neu rausgekommen, übersetzt worden auf Deutsch. Das heißt, Auf dem Weg der Gnade von Steve McFay. Und ich lese dieses Buch und der beschreibt das, dieses ganze Ding, Christus ist mein Leben. Und es hat mich sowas von, wisst ihr, so ein Ding, wenn der Geist der Offenbarung auf dich kommt. Und ich dachte auf einmal, ich kann nicht mehr. Ich war nur noch grinsend durch die Gegend gelaufen. Und das war so, ich musste mich nur daran erinnern, ich habe meine Frau abends im Bett liegen, ich so, Christus ist dein Leben. Am nächsten Morgen, Christus ist dein Leben. Immer wieder so, weil mir was bewusst wurde, versteht ihr, dass Christus, das hört sich an wie so ein Hingabeding, ne? Christus ist mein Leben, yeah. Ne, das ist aber gar nicht, was gemeint ist, sondern Christus ist, das ist dein Leben im Sinne von, du hast kein anderes. Er möchte sein Leben durch dich leben. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es tatsächlich möglich ist, wie Jesus zu leben. Versteht ihr, wie denn sonst? Aus eigener Kraft willst du heilig sein, wie er heilig ist? Aus eigener Kraft willst du vollkommen sein, wie dein himmlischer Vater vollkommen ist? Aus eigener Kraft willst du Christus, der absolut übernatürlich ist, demonstrieren für die Welt? Willst du Gesandter sein an Christi Stadt aus eigener Kraft? Das Christenleben ist unmöglich, ihr Lieben. Es geht nicht, es sei denn, jemand schaltet deine eigene Kraft aus und gibt dir seine Kraft. Das ist das ausgetauschte Leben des Kreuzes. Du hast seine Gerechtigkeit empfangen und hast seine Ungerechtigkeit abgegeben. Es wurde etwas vertauscht, Naturen wurden ausgetauscht am Kreuz. Es ist ein realer Austausch gewesen, versteht ihr? Wir schauen uns das Ganze manchmal so an wie so ein spaciges Ding. Nein, das ist nicht irgendein Space, das ist eine Realität. Real wurden deine Naturen getauscht. Jesus nahm deine auf sich und gab dir seine. Das ist, was passiert. Das ist eine Realität. Das ist nicht irgendeine Metapher, irgendein Bild auf irgendwas. Ja, die neue Schöpfung ist nicht ein nettes Bild, dass du, ne, so habe ich früher immer gedacht, Konrad war drogenabhängig, jetzt ist er es nicht mehr. Das ist gemeint damit, das Alte ist vergangen. Nein, ja, ja, richtig, das Alte ist vergangen, meine Drogen ist Vergangenheit. Aber aus welchem Grund? Weil ich komplett neu geworden bin. Amen. Ja. Ihr verpasst lauter Momente, mal ordentlich zu jubeln hier für Jesus. Es ist ein, du bist in ihn hineingesetzt. Geistliche Realität. Was bedeutet im Geist wandeln? einfach nur das so glaubensvoll, vertrauensvoll zu erkennen. Nichts anderes. Das ist das Leben im Geist. So einfach? Ja. Es ist nicht dieses spooky, komische, oh, ich lebe im Geist. Heute bin ich im Geist, morgen nicht mehr. Du bist im Geist, wenn du deine Pizza isst. Lecker. Kriege ich Hunger. Nur wenn wir rausgehen in dieses, Paulus nennt es eben, und da können wir vielleicht mal ein bisschen lesen, bin ich gar nicht darauf vorbereitet hier, also ich bin ja immer vorbereitet, aber ich meine das speziell nicht so, im 1. Korinther 2, lese ich das mal kurz vor. Ich lese mal das ganze Ding vor, ja, Vers 1. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das sagt Paulus, nachdem er aus Athen kam, ja, wo es auf die philosophische Art versucht hat. Da haben sich aber kaum Leute bekehrt. Also habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ab jetzt nicht mehr diese Menschenweisheit-Nummer, ab jetzt nur noch Christus und ihn als gekreuzigt. Ja. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Hier siehst du auch schon wieder den Unterschied zwischen Geist und Fleisch. Ja. Nicht menschliche Überzeugung, nicht der Versuch, dich irgendwie irgendwo reinzutricksen durch logische Argumente, sondern die Kraft Gottes. Das sind wir genau die beiden Linien drin. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters. Ich möchte, dass ihr hier so ein bisschen diese zwei Linien seht. Auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit. Das ist menschliche Weisheit, ist Gottes Weisheit absolut entgegengesetzt. Wir reden Gottes Weisheit. Fleisch gegen Geist. Ja? Fleisch ist dem Geist entgegengesetzt. Richtig? Da haben wir diesen Vers. Das ist übrigens die Erklärung für diesen Vers, der so sich anhört. In Galater 5 ist es, glaube ich, als ob wir noch zwei komische Naturen, zwei Naturen, die sich wieder streiten in uns hätten. Ja? Wo bin ich? Vers 7. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Das ist auch wieder so ein Punkt, ne? Die Kreuzigung Christi, total dumm für menschliche Weisheit. Hast du schon mal mit einem Moslem über Jesus geredet? Das ist das größte Anstoß, wie kann Gott kann nicht sterben? Und was soll das überhaupt ans Kreuz gehen? So ein lahmer, lachhafte, so eine Lachnummer. Ja? Das ist auch diesen Hang bei, also ich will nicht sagen bei jedem, aber vielen von unseren muslimischen Freunden, diesen Hang zu Gewalt, Brutalität, dieser Hang zu, ich bin wer und ich muss dir das beweisen und ich muss dir das um die Ohren hauen und so weiter. Das ist sehr typisch, weil sie diese Torheit göttlicher Weisheit nicht verstehen, wo Gott sich schwach macht und das der größte Sieg der ganzen Weltgeschichte ist. Also das ist wieder so ein typisches Bild, Fleisch ist, ich brause auf, ich zeig dir, wer ich bin, ich hau auf den Putz und so weiter, damit du, ne, damit ich dich einschüchtern kann und du weißt, wer der Chef ist. Alles Fleisch. Die Weisheit des Geistes ist völlig anders. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Vers 10, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Okay, der Geist Gottes ist natürlich klar, kennt die Tiefen Gottes, ist ja Gott. Ja? Einfach. Und jetzt Vers 11, das ist nämlich so der Hammer, denn wer von den, das ist Vers 12, Entschuldigung, wir aber, sag mal wir aber, haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Nun, was haben wir gerade gelesen? Der Geist Gottes erforscht die Tiefen Gottes, er kennt Gott, er ist Gott, er weiß ganz genau, wie Gott tickt. Wir aber haben genau diesen Geist empfangen, die Tiefen Gottes zu erkennen. Wir haben diesen Geist empfangen, damit wir die Dinge kennen, die uns, und jetzt ganz wichtiger Punkt, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Nicht werden, sind. Durch wen erkennst du das? Durch den Heiligen Geist, der dir die Realität des Lebens in diesem Geist, die Realität des Geistes offenbart. Es ist dir geschenkt. Wir haben diesen Geist empfangen, der die Tiefen Gottes. Manche sagen, oh, die Wege des Herrn sind unergründlich. Das ist eine Ausrede meistens. Sorry, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es ist eine Ausrede meistens. Es ist meistens nichts anderes als wieder mal eine Erfahrungstheologie. Ich erfahre etwas, weiß nicht warum und was und wieso und sage, oh, die Wege des Herrn sind unergründlich. Nun passieren Dinge, die wir nicht verstehen, richtig. Und wir halten an Gott fest, wenn wir Dinge nicht verstehen und glauben ihm einfach, richtig. Aber nirgendwo ist es legal im Neuen Bund zu sagen, dass die Wege des Herrn unergründlich sind. Du hast immer das Recht, zu Gott zu sagen, mit Jesus zu sprechen und dir zu fragen, hey, der Geist Gottes, der deine Tiefen, der dich kennt, der wohnt in mir. Den habe ich empfangen, um zu erkennen, was mir von dir geschenkt ist. Also, was will ich sagen? Ich will nicht sagen, wir verstehen immer alles. Ich will sagen, dass Gott uns eingeweiht hat. Dass er uns hineingenommen hat in seine Wege. Dass jetzt, wenn wir manchmal sagen, deine Wege sind höher als meine Wege, Altes Testament, dass das jetzt eigentlich nicht mehr gilt, weil jetzt möchte, dass Gott deine Wege seine Wege sind. Dafür hat er ja seinen Geist gegeben. Ja, ist das zu viel? Oder er hat dir seinen Geist gegeben, damit seine Wege nicht mehr höher sind als unsere Wege, sondern damit wir jetzt seine Wege leben können als Repräsentanten von Jesus Christus auf dieser Erde. Okay, ich mache weiter. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Das ist ein gutes, wenn du das schwer glauben kannst, das ist ein gutes Zeichen, dass es wahr ist. Das ist nämlich zu gut, um wahr zu sein. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, ich lese es nochmal vor, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und jetzt Vers 13, davon reden wir auch, also wovon? Von diesen geistlichen Dingen. Seid ihr noch da? Davon reden wir auch, wovon? Was hat er gerade gesagt? Von den Tiefen Gottes. Von den geistlichen Tiefen Gottes reden wir, nicht von einer menschengemachten, zusammengebastelten Logisch-Theologie, nicht von einer, ich verstehe das und das verstehe ich nicht und deswegen schmeiße ich raus, sondern wir reden Geheimnisse Gottes. Wir reden das, wovon kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschenherz gekommen ist. Davon reden wir, weil wir es empfangen haben, weil wir es bekommen haben durch den Heiligen Geist. Seht ihr, der neue Bund und dieses Leben im Geist, es ist eine sowas von wichtiger reformatorischer Ansatz, den unser Land braucht und viele anderen auch. Und was kommt ist, dass wir wegkommen müssen von diesem ständigen alles, was ich noch kriegen muss und endlich mal erkennen, was wir alles schon haben. Davon reden wir, sagt der Apostel Paulus. Von diesen Dingen, die der Geist Gottes uns zeigt. Davor sagt er, ich bin gekommen zu euch nicht, um Menschenweisheit zu predigen, sondern Erweisung des Geistes und der Kraft. Davon reden wir. Davon sprechen wir. Von einer Weisheit, nicht wie sie eure Fürsten hatten. Nicht wie sie, weil sie sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Nein, wir reden von der Weisheit des Herrn der Herrlichkeit. Die Weisheit des Geistes. Die Weisheit einer Realität, die er uns jetzt geschenkt hat und die er uns in und durch seinen Heiligen Geist der Offenbarung offenbart und zeigt und aufdeckt. Das ist dein Erbe. Das ist, was du bist. Da hast du Zugang zu. Das ist Hammer. Mir fehlen die Worte. Das ist Schaber. Das ist zu krass. Und es ist die Realität. Weiter geht's. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit. Steht's ja sogar. Danke, Paulus. Sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Und jetzt geht es weiter, ganz wichtiger Punkt, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Hier haben wir eine riesige Erklärung für so viel Unordnung, die im Leib Christi abgeht. Wo Leute Geistliches menschlich deuten. Wow. Ich sage euch, wenn wir das checken würden, würde es einen Haufen Stress und Prügelei im Leib Christi würde aufhören. Da passiert was, was ich nicht verstehe. Mein Kopf sagt, wie kann die Person auf dem Boden liegen und zittern und irgendwas, wie kann das Gott sein? Jetzt frage ich dich mal, ist das geistliche Unterscheidung? Nein, natürlich nicht. Nur ich bin, es ist nicht mein Ziel, jetzt das als Fokus zu nehmen, sowas. Ich will einfach nur sagen, dass Gott Gott ist und Dinge tun kann, die wir nicht verstehen. Und dass er uns aber Zugang gegeben hat, in seinem Geist die Dinge zu verstehen. Aber wir müssen aufpassen, in was wir agieren. In menschlicher Weisheit, was die Bibel Fleisch nennt, menschliches Denken, irdisches Denken, keine geistliche Unterscheidung. Ich sag mal, ein Mangelprodukt, ich mag eigentlich nicht über Mangelsachen zu predigen, aber man muss es manchmal einfach beim Namen nennen, in der christlichen Gemeindeszene. Jetzt mal ganz ehrlich, okay, wir lieben die Gemeinde Gottes, ich liebe die Gemeinde Gottes und ich lege mein Leben hin für sie. Okay, aber guck dich mal um mit offenen Augen und sag mir eins, findest du mehr Verstandes, Weisheit und Erkenntnis oder findest du mehr geistliche Weisheit und Erkenntnis? Und du brauchst nicht laut antworten, du kannst einfach für dich in deinem Herzen die Frage beantworten. Und ich glaube, wir wissen dann, wovon wir sprechen. Findest du mehr, dass Leute menschlich die Dienste bauen und ihr Leben leben und ihre Familien führen und so weiter? Oder findest du, dass Leute geistlich mit Gottes Möglichkeiten, Gottes Fähigkeiten, Gottes Kraft durch ihn als ihr Leben leben? Und deswegen brauchen wir Reformation. Oder auf Deutsch, die Reformation, die in unserem Land angefangen hat, muss zu Ende geführt werden. Die hat nämlich nie aufgehört. Die ist irgendwo mal stehen geblieben zwischendrin. Okay, sondern indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Und jetzt geht es weiter. Ein natürlicher oder seelischer Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Das ist ein Geheimnis. Das ist ich kann es euch jetzt gerade nicht in Worten, manchmal weiß ich, was da gemeint ist, gerade im Moment weiß ich es nicht. Der Geistliche wird von niemand beurteilt, aber er beurteilt alles. Ist dieses Leben im Geist, Jesus redet davon, die aus dem Geist geborenen sind wie der Wind. Sie lassen sich nicht in äußerliche Gesetzmäßigkeiten einkategorisieren. Sie lassen sich nicht beurteilen. Manchmal mag ich das so in unseren Gottesdiensten. Ja? Wenn ein Sonntag ist die Herrlichkeit und alles. Am nächsten Sonntag ist Chaos und alle fallen übereinander. Am nächsten Sonntag ist es ganz ruhig und still, aber Gott ist immer am Wirken. Manche sagen, an einem Sonntag sprechen wir von der Lehre und von der und dann sagen, die sind charismatisch. Die nächsten sagen, die haben was von Katholizismus erzählt. Die nächsten sagen, das sind baptistische Ströme. Und die nächsten sagen, das ist aber evangelikal. Alle versuchen einen einzuordnen, einzukategorisieren. Und sagen, der Geistliche lässt sich nicht kategorisieren. Warum? Weil er keine Kategorie ist, sondern weil Christus durch ihn lebt. Er ist Christ. Und das ist, was wir eigentlich sein sollten. Nun habe ich nichts dagegen, wenn sich Leute über verschiedene Sachen identifizieren. Super, kein Problem. Aber nicht, wenn sie uns voneinander trennen. Amen. Nicht, wenn sie uns voneinander trennen, weil der eine sein Leben anders, sein Glaubensleben anders lebt als der nächste. Das ist Beurteilung, die nicht geistlich ist. Da haben wir wieder einen Punkt, übrigens immer nebenbei, dass die Realität des Leibes ist geistlich. Wir sind in einen Leib hineingetauft worden. Wir sind eins, eine geistliche Realität, nicht ein wir werden eins, der Leib ist eins, ob es dir gefällt oder nicht. Der Bruder und die Schwester, die von Herzen an Jesus glaubt, ist dein Bruder, deine Schwester. Ob du den Stil magst oder nicht, ist irrelevant. Ihr seid eins. Ich sage manchmal, es gibt manche Leute, die uns nicht mögen oder mich nicht mögen, sagen immer, tut mir leid, ich bin dein Bruder. Ich weiß, du würdest es lieber gerne anders haben, aber es ist leider so. Versteht ihr? Und deswegen bin ich auch ein Verfechter davon, dass wahre, echte Einheit nicht kommt, indem wir unsere menschlichen, was wir auch fleischlich nennen könnten, Versuche irgendwie uns zu finden und Kompromisse zu machen, sondern die Erkenntnis, dass wir eins sind, wird uns die Liebe freisetzen, die dafür nötig ist, uns gegenseitig zu ehren und zu wertschätzen in unseren Unterschieden, ohne uns irgendwie verbiegen und verdrehen und so weiter zu müssen. Okay? Das war nur nebenbei. Es ist aber auch, hat mit Leben im Geist zu tun. Leben in Realität. Leben im Geist ist gleich Leben in geistlicher Realität. Leben in dem, was Gott gesagt hat, was da ist. Denn wer hat den Sinn, Vers 16 ist nochmal krass, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wisst ihr, was das ist? Paulus zitiert das Alte Testament. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Ist in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es in deiner Bibel auch so ist. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Nun, habt ihr schon mal Leute gehört, die das sagen? Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Um sich in ihren negativen Situationen reinfallen zu lassen und ein bisschen zu jammern und sagen, ach ja, es muss wohl der Wille des Herrn sein, dass es mir so schlecht geht. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Altes Testament, Paulus zitiert das, sagt, wir haben Christi Sinn. Ich meine, ich weiß, ist gut, ich bin froh, dass das hier steht. Ja? Wenn ich das einfach so sagen würde, wird es wahrscheinlich übelst Ärger geben. Aber hier steht, Paulus, der Heilige Geist schreibt durch Paulus, die Frage des Alten Testaments, wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Und dann steht hier schwarz auf weiß, wir aber haben Christi Sinn. Wir gehen mal mit Vers Kapitel 3 weiter, weil das ist eigentlich ja ein fortlaufender Text ist. Wir müssen manchmal aufpassen, und das gebe ich euch als Tipp, wenn ihr Bibel lest, mal bei euren Überschriften nicht so zu tun, als ob da gerade was aufhört, und mal einfach weiterzulesen, als ob es keine Überschrift gäbe. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Als zu Unmündigen in Christus. Warum ist ein fleischlicher Christ unmündig in Christus? Weil er nicht in Christus lebt. Also er ist in Christus gerettet, keine Frage, aber er lebt nicht in diesem Leben. Er lebt im Fleisch, das heißt in menschlichen Versuchen, Dinge zu erklären, zu handeln, zu regeln und so weiter. Das nennt die Bibel unreif. Jetzt dürfen wir uns noch mal ein bisschen, ich weiß, ich mag das auch nicht so sehr, aber es ist augenöffnend und deswegen wichtig. Da wo wir als Leib Christi dieses Leben leben, was nur geprägt ist von den Umständen und von unseren fünf Sinnen und so weiter, kann es sein, es ist nur eine Frage, die jeder wieder selber beantworten kann, dass das ein Grund ist, warum so viel Schwäche und Kraftlosigkeit, fehlende Durchschlagskraft, keine Zeichen und Wunder, keine Menschen, die zu Jesus finden, nur Streit, Rangeleien, Neid, Eifersucht, all das findest du in solchen Gemeinschaften, die im Fleisch leben. Warum? Warum ist das so? Weil das die Werke des Fleisches sind. Eine Gemeinde, die im Geist lebt, in Realität lebt, wird immer ein Maß an Liebe haben. Ich rede nicht von Perfektion untereinander, aber ich rede von einer Liebe, von einer Wertschätzung, von einer Freundlichkeit, von einem, wo man merkt, die Leute, die ehren sich, die lieben sich, die schätzen sich, die sind da füreinander und nicht nur auf einer Ebene von, wenn du umziehst, helfe ich dir, was natürlich wichtig ist, sondern man merkt, die gehören zusammen. Ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Und jetzt kommt's, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich, und jetzt hört euch das an, und wandelt nach Menschenweise. Wandelt nach Menschenweise. Das sollte man mal als Jahreslosung nehmen. Seid ihr nicht noch fleischlich und wandelt, wenn ihr nach Menschenweise wandelt? Es ist so krass, Leute. Und ich wünschte, ich mache das einfach noch, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich will das gerne noch ein bisschen aus dem Alten Testament belegen, die ganze Linie. Weil die Linie fing an im Garten Eden, wo du zwei Linien siehst, Geist und Fleisch, durch die ganze Bibel hindurch, findest du das. Immer weiter. Menschliche Kraft, menschliche Versuche, menschliches Machen gegen Gottmacht. Findest du durchs ganze Alte Testament. Immer weiter. Was denkt ihr denn, was eigentlich heißt, Gott zu vertrauen? Gott zu vertrauen heißt, ich vertraue, dass er macht. Gott zu vertrauen ist nicht, Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Was für ein widerlicher Spruch aus dem Schlund der Hölle. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Das ist der größte Lugbetrug, dich in Religion zu halten wie nichts anderes. Bedeutet nämlich, du musst dich zusammenreißen und dann ist Gott zufrieden mit dir. Sagt er, ja, gut, dass du das, gut, mein Sohn, hast dich gut angestrengt, hast hart gearbeitet für mich. Hättest du mich machen lassen, hättest du 1000 Millionen % mehr erreichen können. Aber ich bin schon froh mit dem 0,1%, was du gemacht hast. Deswegen hassen Leute, die in Religion und Gesetz sind, auch Gnade. Weil auf das 0,001%, was sie geschaffen haben, sind sie auch noch stolz. Und das 0,001% ist auch noch ihre Identität geworden. Und wenn ihnen das noch einer wegnimmt, was habe ich denn dann noch? Christus ist alles, was ich brauche. Tralala. Okay, das Lied schreiben wir nicht. Okay, wir fangen mal ganz am Anfang an. Ja? Nochmal, ich will euch einfach nochmal diese zwei Linien zeigen, die durch die ganze Schrift gehen. Und zwar haben wir den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum des Lebens im Paradies, richtig? Da geht's los, die zwei Linien. Leben aus Gott gegen ich mache und entscheide, das ist richtig, das ist falsch und so gehe ich durchs Leben. Da geht's los. Ne? Und dann fängt der Sündenfall an. Das heißt, dieses ganze Leben getrennt von Gott und losgelöst von Gott, was nichts anderes ist als dieses religiöse, gesetzliche Ich versuch selber, getrennt von Gott, ein Leben getrennt von seiner Kraft, was du als Christ gar nicht leben kannst, weil du bist als Rebe in den Weinstock reingepflanzt und du hast kein Leben außer das des Weinstocks. Versteht, das ist ja das Krasse, dein Leben ist Christus. Denk immer daran, wenn du heute rausgehst, dieser Satz, wenn du nachher in deinem Auto sitzt oder sonst wo oder morgen früh aufwachst, sag, Christus ist mein Leben. Bedeutet nicht, Christus ist, du machst eine neue Hingabeentscheidung, auch wenn das toll ist, sondern du sagst, Christus ist mein Leben. Das heißt, er lebt durch mich heute. Er drückt sich durch mich heute aus. Er liebt durch mich. Er liebt deine Frau durch dich. Er liebt deinen Mann durch dich. Er hilft dir, dass du in der Ruhe bleibst und friedlich bleibst, wenn Situationen um dich herum stressig sind. Nicht, wenn du es versuchst. Ich reiß mich zusammen, guter Christ zu sein. Nee, ganz großer Fehler. Voll bist du im Gesetz drin, voll bist du in der Religion und du wirst versagen. Das ist es eben nicht. Sondern, Jesus, du durch mich jetzt bitte. Es ist so gerade hart hier und schwer und ich würde am liebsten versuchen. Nein, lass es versuchen. Er sagt, Christus ist mein Leben. Die Naturen wurden ausgetauscht. Er lebt durch dich. Es ist nicht mehr, ich folge Jesus, versuche ihn zu imitieren. Jesus will sich durch dich ausdrücken. Wie kannst du jemand folgen, der in dir wohnt? Entschuldigung, das sind ein paar kleine Pieksereien. Okay, damit müsst ihr klarkommen. Das ist so. Nichts dagegen, uns Nachfolger Christi zu nennen. Aber ich habe was dagegen, wenn wir es aus eigener Kraft tun. Christus will sich durch uns ausdrücken. Nicht wir arbeiten für Gott. Gott arbeitet durch uns. Großer Unterschied. Kommen wir zu Kain und Abel. 1. Mose 4, Vers 1 bis 16. Ich lese das hier mal kurz vor. Das ist aus einem Artikel, den ich mal vor Ewigkeiten geschrieben habe. Kain bedeutet Erworbenes oder Gewinn. Abel bedeutet Nichtigkeit oder Hauch. Kain opfert nach einiger Zeit dem Herrn. Er war Ackerbauer und brachte etwas von der Ernte dar. Abel opferte auch. Er opferte Gott von dem Erstgeborenen seiner Lämmer und ihrem Fett, denn er war ein Schafhirte. Gott beachtete das Opfer Kains nicht. Hier sind die zwei Wege. Einmal der menschliche Weg in Kain. Er hat äußerlich gute Voraussetzungen, sein Name ist Gewinn, und er wird ein Ackerbauer. Zusammen ist das ein Bild für menschliche Stärke und irdische Gesinnung. Ackerbau, irdische Gesinnung. Boden, runtergucken, nicht auf das, was droben ist. Er bringt Gott einen Teil seiner Ernte. Ich denke persönlich, dass es ein Rest war, ein Überbleibsel, weil es heißt ja dann nach einiger Zeit, richtig, brachte er etwas von seiner Ernte. Ich denke persönlich, dass es ein Rest war, ein Überbleibsel, was er entbehren konnte, ohne die nächste Saat- und Erntezeit zu gefährden. Menschliches Denken. Mach keine Opferpredigt, keine Sorge. Du kannst nachher gerne was in den Kasten werfen, wenn du willst. Aber das ist gar nicht mein Sinn, sondern hier ist Mensch. Ich will dir erklären, was hier menschliches Denken ist. Nämlich, ich habe was und er will dem Herrn ein Opfer bringen. Guckt, was am Ende übrig bleibt, sodass er noch beim nächsten Mal genug hat und genug säen kann für sein Zeug. Ne, und so weiter. Hört sich alles, die Welt würde klatschen. Gut. Hast du gut durchdacht. Du hast gut alles im Griff. Gott sagt, genau, ich will aber alles im Griff haben. Er hat von dem Rest, was übrig bleibt, etwas Gott gegeben und Gott mochte sein Opfer nicht. Es geht weiter. Ohne die nächste Saat- und Erntezeit zu gefährden. Demnach kein Opfer des Glaubens. Kein verlässt sich auf sich selbst und seine Fähigkeiten. Abel dagegen hat keine großen natürlichen Voraussetzungen. Gebrandmarkt als Nichtigkeit, vertraut er aber auf den Herrn vollkommen und gibt ihm sein Erstgeborenes, also sein Kapital, sein Wertvollstes, seine irdische Versicherung für Erfolg. Versteht ihr, wenn Tiere neue gebären und er nimmt dieses Erstgeborene und bringt es als Opfer, versteht ihr, dass er seinen ganzen Erfolg als Geschäftsmann aufs Spiel setzt? Dass er im Grunde seinen Gewinn Gott opfert, seinen ganzen Gewinn opfert er Gott. Und zwar als Erstes, nicht nachdem er dann genug hat, sich abgesichert hat, menschlich abgesichert, und gesagt, jetzt habe ich hier noch was übrig, Herr, das gebe ich dir. Nein. Er verlässt sich voll auf Gott und seine übernatürlichen Fähigkeiten, während sich kein auf seine eigenen Fähigkeiten und äußere Umstände verlässt. Menschliche Logik gegen göttliche Logik. Leben aus der Seele gegen Leben aus dem Geist oder fleischliches Leben, Leben aus dem Geist. Keins Opfer würde man neutestamentlich betrachtet als totes Werk bezeichnen. Ein Werk aus dem Fleisch. Eifersucht, Neid, Wettbewerb, sich vergleichen, Zorn, Wut und als letztendliche Frucht sogar Mord waren in keins Fall die Folge. Seht ihr, wie Kain danach reagiert hat? Weil das die Werke des Fleisches sind, die daraus kommen. Dies entsteht immer aus den fleischlichen Menschenwerken, die nicht aus dem Geist geboren sind und letztendlich Werke sind, die einfach nicht mit Gott rechnen. Das ist ein guter Punkt. Werke aus dem Fleisch sind Werke, die nicht mit Gott rechnen. Außerdem versuchen sie immer, die Werke des Geistes zu attackieren, was Eifersucht so an sich hat. Im Fall von Kain und Abel, den mag ich, erschlägt der menschliche Gewinn den göttlichen Hauch. Steht das Gesetz? Das Fleisch killt die Bewegung des Geistes. Sie zerstört das Leben Gottes, was sich eigentlich ausdrücken will und blühen möchte, zerstört es durch menschliche Härte und Religion. Der menschliche Gewinn zerschlägt den göttlichen Hauch. Krass. Okay, bisschen abkürzen. Esau und Jakob haben wir jetzt hier. Esau verkauft, ich lese jetzt mal nicht vor, er kennt die Geschichte, oder? Esau verkauft für ein Gericht Linsen, oder sowas war es, sein Erstgeburtsrecht. Die geistliche Bedeutung von dem Ganzen ist, Esau verkauft für etwas Natürliches sein geistliches Erbe. Fleisch gegen Geist. Zwei Linien. Was ist mit Ismael und Isaak? Ganz eigentlich das fetteste Beispiel im Alten Testament. Zwischen Fleisch, menschlicher Kraft, eigenen Werken, ich versuche es zu schaffen, ich helfe Gott aus, gegen Vertrauen, Gott lebt sein Leben durch mich, Gott bringt es zu seiner Zeit zustande, Gott erhebt mich zur richtigen Zeit, ich demütige mich unter seine mächtige Hand. Genau die beiden Punkte. Die Verheißung steht, du wirst einen Sohn haben. Gott spricht, Jahre vergehen, nichts passiert, Verheißung kommt nicht zustande. Also unterhalten sie sich, sagen, ah, Gott hat das bestimmt nicht so gemeint. Gott wollte bestimmt, dass wir selber ein bisschen helfen. Jetzt ist es schon so lange her, Gott wollte bestimmt, dass wir ein bisschen nachhelfen. Gott hat es wahrscheinlich auch sogar so gemeint. Eigentlich hätten wir schon lange helfen sollen. Wahrscheinlich wollte er, dass du durch deine Magd Hagar den Sohn gebärst. Und er wollte gar nicht, dass du das machst. Und dann haben sie sich unterhalten und gesagt, oh, das hört sich gut an, menschliche Logik, hört sich richtig an. Wir helfen Gott und produzieren die Verheißung selber. Wie viele Leute versuchen, ihre Berufungen selber zu machen, versuchen krampfhaft ans Mikro zu kommen, versuchen irgendwie sich den Weg nach oben zu boxen und benehmen sich genauso wie der Rest der Welt. Anstatt Gott zu vertrauen, dass wenn wir ihm folgen, wenn wir treu sind in dem, was er uns gibt, er uns erheben wird zur rechten Zeit. Weil wenn er uns erhebt, dann trägt er auch das, wo er uns hin erhebt. Wenn wir uns selber erheben, dann werden wir selber tragen, wo wir uns hin erhoben haben. Und es wird immer zu schwer sein. Die Freude geht, tschüss, keine fröhliche Gemeinde mehr, kein fröhlicher Pastor mehr, nein, 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 nur noch Krampf und Kampf und Neid und Eifersucht und Stress. Ekelhaft. Wisst ihr, was das Krasse ist? Gott segnet sogar noch Ismael, richtig? Er sagt, es soll ein Segen sein, aber wisst ihr, was noch krasser ist? Dass aufgrund dieses einen Fleischeswerkes, wo sie versucht haben, Gott zu helfen, kann man sagen, geschichtlich gesehen, dass der Islam, den würde es wahrscheinlich nicht geben, hätten die das nicht gemacht. Da kommen die arabischen Völker her, da kommen diese Völker her, die den Islam leben. Einer der größten Feinde des wahren Lebens, ja, ist geschehen, weil jemand menschliche Werke begangen hat, anstatt auf Gott zu warten. Und das findest du durchs ganze Alte Testament immer weiter. Lies mal, als Israel ins verheißene Land geht, wie Gott das macht. Lies mal und überleg mal, was Gott eigentlich damit sagen will. Jetzt gar nicht im Detail, sondern immer und immer und immer wieder vertraut auf mich. So komische Sachen wie um die Stadt laufen und brüllen und schweigen vorher. Lauter, oder einmal die Lobpreiser gehen voran in den Krieg und so weiter. Und es ist verrückt. Einmal waren es zu viele, da sollten sie an den See gehen und da an einen Fluss gehen und trinken. Und die einen, die wie ein Hund geschlabbert haben, die haben sie nicht genommen. Und die anderen, die haben sie genommen. Das waren dann noch 300. Am Anfang waren sie schon zu wenig, am Ende waren es nur noch 300 gegen so zahlreich wie der Sand am Meer. Rechne mal, ja, bisschen Mathe. 300 gegen so zahlreich wie der Sand am Meer. Damit, und Gott sagt, damit sie nicht sagen können, sie haben es gemacht. Deswegen ist die Schwäche die größte Stärke eines Christen. Deswegen ist es so ein Hammer-Freudentag, wenn du sagst, boah, ich bin so schwach, weil Gottes Stärke in dir zum Vorschein kommt. Und diese Schwäche ist nichts anderes, als dich als gekreuzigt anzusehen. Nicht ich, Herr, du durch mich. Nicht meine Kraft, deine Kraft, Herr. Und je mehr wir uns auf menschliche Power verlassen, umso mehr nimmt die Kraft Gottes gleichzeitig ab. Und wir fühlen uns vielleicht stark, weil wir, was weiß ich was, nach außen hin so toll dastehen. Dickes Auto, keine Ahnung was. Und Gott hat noch nicht mal was gegen dickes Auto, versteht mich hier nicht falsch. Ich meine nur, die Frage ist, auf was wir uns verlassen, was wir als unsere Kraft bezeichnen. Deswegen konnte Paulus sagen, in Furcht und vielem Zittern war ich bei euch. Aber meine Rede bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit gebaut ist, sondern auf Gottes Kraft. Schade. Hallo? Wie lange bin ich schon so ohne Mikro? Nicht lange? Ja, es war gerade aus. Okay, ich mache weiter. Egal. Sorry für die auf der Aufnahme. Jetzt ist schon wieder aus.
Wir brauchen ja das Mikro eigentlich nicht, ich weiß, aber für die Aufnahme. War das schon lange aus?
Hey, ja, also für alle ihr lieben Zuhörer, ich meine, wir wissen nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen ist ohne euch, aber mal sehen. Okay, weiter geht's. Ich gehe jetzt noch einen Punkt tiefer. Das Messer des Heiligen Geistes gehen wir jetzt nochmal einen Schritt, wird nochmal mehr reinschneiden, um das noch deutlicher zu machen, diesen Unterschied. Immer mit dem Hintergrund, dass ihr wisst, ihr seid im Geist. Und da drin zu leben, ist nichts anderes, als es sich bewusst zu machen und sich darauf zu konzentrieren. Im Sinne von nicht ein Gestresster, der sich die ganze Zeit darauf, sondern einfach nur in diesem Bewusstsein zu bleiben. Richtig? Dafür sind die Bibel nennt es Seelenfenster da, dass wir das Richtige durchlassen, dass unsere Augen das Richtige anschauen und dass wir in dieser Gnade gehen und folgen. Okay, ich rede von Jesus und Petrus. Ja? Ihr kennt die Geschichte, oder? Stellt euch das mal vor, ja? Da ist einer der engsten Mitarbeiter von Jesus. Freund, Jünger, Nachfolger, Petrus. Ja? Und dann hast du da diese Situation, wo Petrus sagt, Jesus fragt, wer sagt dir, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ja? Und Jesus sagt, wow, Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern der Vater im Himmel. Ja? Du wirst, wie sagt er, du bist das Steinchen und du wirst Kephas heißen. Da, nee, du, du, Steinchen heißt das, sondern auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Ja? Also auf der Offenbarung des Vaters würde die Gemeinde bauen. Ist auch unwichtig, Petrus hat eine richtig krasse Offenbarung und ist wahrscheinlich übelst high. Wenn du denkst, boah, habt ihr gehört, was Jesus gesagt hat? Das hat mir nicht Fleisch und Blut geoffenbart. Auf Deutsch, das waren nicht Menschen, das war Gott selbst. Und geht ab und ist wahrscheinlich richtig high. Ja? Kennt ihr so eine Situation, wenn ihr so richtig high seid und überschwänglich und rennt rum? Und dann sagt Jesus und erzählt ihnen das erste Mal, dass er leiden wird. Und dass er sterben wird und dass schlimme Dinge mit ihm passieren. Und Petrus hört das, völlig high, ja. Jesus, der Messias, ist bei mir. Halleluja, der Retter der Welt. Und er wird uns rausholen aus all dem Schlamassel. Und dann hört Jesus, was sagt er da? Sterben? Ich glaube, Jesus hat irgendwie ein bisschen, Jesus ist ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich muss Jesus ein bisschen helfen. Keineswegs, Herr, wird dir das passieren. Ich denke immer noch, in dem Moment denkt Jesus wahrscheinlich, also erinnert sich an die Sprüche, wo steht, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und er sagt, Petrus, was bekennst du da? Du weißt doch, was du bekennst, wirst du haben. Wie kannst du nur? Und Jesus dreht sich, es ist interessant, das heißt, er dreht sich weg. Das heißt, ich finde das total eine schöne Situation, weil obwohl die Situation, die jetzt folgt, ziemlich hart ist, er Petrus immer noch ehrt. Dürfen wir nie vergessen. Er dreht sich nämlich, Petrus steht zum Rücken. Petrus steht mit dem Rücken zu ihm dann. Also Jesus steht mit dem Rücken zu Petrus. Und er sagt, tritt hinter mich, Satan, denn du sinnst, hat dich dein Pastor schon mal Satan genannt, na egal. Und du denn du sinnst auf das, was von Menschen ist. Lass uns mal die Stelle lesen, ich glaube, das ist gut. Oder jedenfalls nur diesen einen Satz lesen. Matthäus 16, damit ende ich dann auch gleich. Matthäus 16, haben wir das Bekenntnis von Petrus, Vers 23. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn, und jetzt hört euch mal die Begründung an, warum Jesus zu Petrus Satan sagt. Weil das ist, es gibt keine andere Stelle im ganzen Neuen Testament, wo Jesus so krass mit jemandem spricht. Keine. Das heißt, Jesus hat einen ziemlich triftigen Grund und wir werden gleich erklären, warum. Er sagt, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Da, wo Streit und Eifersucht unter euch ist, seid ihr da nicht noch fleischlich und wandelt nach Menschen. Weise. Du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Versteht ihr? Als neue Schöpfung, als Repräsentanten seines Reiches, sind wir nicht mehr in erster Linie menschlich. Ich weiß, es sind so ein paar Worte, weil wir leben in einer Zeit, wo Menschlichkeit wird immer hochgehalten. Das ist auch gar nicht, was ich meine. Menschlichkeit im Sinne von für Leute, sich um Leute kümmern und menschlich sein, meine ich nicht. Aber ich meine die menschliche Logik, das menschliche Verstehen wollen. Und nicht das Göttliche. Nun lass uns mal kurz hier überlegen, warum ist Jesus so krass? Ich meine, stellt euch die Situation vor. Petrus liebt Jesus. Petrus will nichts Böses. Petrus hat nicht vor, Jesus irgendwie kaputt zu machen oder irgendwas an ihm zu zerstören. Petrus ist begeistert von Jesus. Aber Petrus mangelt an geistlicher Unterscheidung. Und er will Jesus retten. Versteht ihr, das ist alles gute Intention. Das ist, wisst ihr, diese Stelle ist eigentlich scary. Die ist eigentlich angstmachend. Weil hier hast du jemanden, der meint es doch gut. Der ist nicht böse. Der meint es gut, der will Jesus retten. Der will sagen, nein, nein, Herr, du wirst nicht sterben. Das wird nicht passieren, wir helfen dir. Wir werden darauf aufpassen, dass du nicht gekreuzigt wirst. Wir sind für dich da, Herr, sag doch nicht sowas, sei nicht so depressiv. Was auch immer, ja, also so, der versucht ihm zu helfen, versteht ihr das? Versteht ihr, dass Petrus einfach nur mit einem guten Herzen versucht ihm zu helfen und für das gute Herz wird er Satan genannt. Da muss man echt mal stehen bleiben und drüber nachdenken. Nun, was wäre denn die Konsequenz gewesen? Und dann wird es deutlich jetzt, okay? Stell dir mal vor, Jesus hätte auf Petrus gehört. Ah, du würdest wahrscheinlich nicht hier sitzen. Petrus hätte durch menschliches Mitgefühl und menschliche Logik die Erlösung vergeigt. Steht ihr, wie, mit was für Konsequenzen es behaftet ist, einfach nur menschlich zu leben als Christ? Keine Frage, man ist gerettet, ja, aber es passiert keine Veränderung in unserer Welt. Die Welt wird nicht gerettet, die Nationen nicht zu Jüngern gemacht, die Kraft Gottes wird nicht gezeigt und sichtbar. Das Evangelium hat keine Kraft, weil es nur menschlich erklärt wird und irgendwie versucht wird, über den Intellekt rüberzubringen. Was noch nicht mal schlecht ist, aber es ist schlecht, wenn es das Einzige ist, woran man sich klammert. Wenn es nicht untergeordnet ist zum Heiligen Geist und zu seinem Wirken. Das ist, diese Stelle hat mich für immer geschockt. Für immer. Und mich für immer festgesetzt, dass ich nicht dorthin will. Ich möchte kein menschliches Evangelium. Es gibt kein menschliches Evangelium. Ein menschliches Evangelium ist kein Evangelium. Wir sind in eine geistliche Realität hineingesetzt worden. Vergangenheitsform. Und unser Job ist, aus ihr heraus zu leben. Und nicht mehr aus den fünf Sinnen unseres menschlichen Verstandes oder Wesens, Körpers heraus. Wie geht das? Einfach. Wachse im Bewusstsein von dem, was da ist. Der Punkt ist, es ist nicht schwer. Wie gesagt, ich sage es nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Du bist drinne. Du versuchst nicht reinzukommen. Je mehr dir die Realität des Geistes bewusst wird und das, was Jesus getan hat am Kreuz, was dein Erbe ist, wer dein Vater ist, wer du bist, umso natürlicher wirst du aus diesem Bereich des Geistes leben, weil es nämlich dein Zuhause ist. Du wurdest gemacht dafür. Es ist nicht unnatürlich für dich, in den Bereichen des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Es ist dein Zuhause. Es ist, wer du bist. Unnatürlich für dich ist, in menschlicher Logik zu versauern. Das ist unnatürlich. Deine Natur ist übernatürlich. Ich ende mit einem Vers aus Galater 5, 25. Da heißt es, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Auf Deutsch, wenn das Leben im Geist ist, wenn das Realität ist, ja, dann lasst uns doch auch das Ganze ausleben. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Amen. Okay. Fragen? Dir Fragen. Ja. Also ich wiederhole nochmal hier, was kann ich gegen Gedanken von außen tun? Es ist letztendlich genau das, was du gesagt hast, das Denken. Und das ist einer der größten Erneuerungspunkte, die wir bedürfen als Christen, ist, dass unser Denken, eigentlich ist das das Denken der einzige Punkt, der wirklich in einem Kampf ist. Das Denken ist das einzigste Schlachtfeld, wenn du so willst, als Christ, weil wir in einer feindlichen Welt leben, mit antichristlichen Gedankengut und wie wir ja auch gelesen haben, selbst menschliche Logik als von Gott von eigentlich satanisch eingestuft wird, wenn es darum geht, ihm zu folgen. Und unser Kampf des Glaubens ist eben die Wahrheit zu glauben. Ne? Das ist der Kampf des Glaubens, ist die Wahrheit zu glauben. Und da hilft natürlich, also ich meine, da kommen wir zu ganz praktischen, ich sag mal, die jeder kennt Sachen zurück, Gemeinschaft mit Christen, Predigten, die die Wahrheit predigen, weil die Bibel sagt ganz klar, wenn wir in seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Das heißt, in dem Grad, in dem Wahrheit gepredigt wird, kommt Freiheit in unser Leben. Das heißt, unser Denken erneuert sich hin zum Sinn Christi, weil wir haben den Sinn Christi, haben wir ja gehört. Das heißt, unser Denken muss sich dem anpassen. Und überall da, wo unser Denken nicht dem angepasst ist, wird der Heilige Geist dran arbeiten, dir dabei helfen, durch Gottes Gnade, das zu erneuern. Und das kann natürlich manchmal ein Prozess sein, wie du sagst, wenn man jahrelang was anderes gelernt hat, dann gibt es solche Dinge, die die Bibel nennt Gedankenfestungen und die werden Stück für Stück, und das kann manchmal sich ein bisschen wackelig anfühlen und so weiter, weil Dinge niedergerissen werden, die unsere Sicherheit geworden sind. Und das, da braucht man am besten liebende Geschwister, aber du wirst immer wieder den Zuspruch von Gottes Geist merken und je mehr deine Sicherheit alleine in Christus kommt, umso mehr bricht die Freiheit durch. Weil letztendlich ist Freiheit niemals Unabhängigkeit. Unabhängigkeit gibt es eigentlich nicht, sondern Freiheit ist die richtige Abhängigkeit. Und je mehr wir von Christus alleine abhängig werden, umso mehr wird sich das durch unser Leben ausdrücken. Das heißt, ja, es ist so einfach und nein, es kann manchmal zermürbenden Anschein haben, wenn wir bombardiert werden mit Lügen und Situationen und Umständen und dann niemand haben, mit dem wir beten können oder gute Predigten oder eine Gemeindefamilie, die uns aufbaut und so weiter, dann kann das manchmal schwer sein, weil seine Lügen uns dann vorkommen wie Wahrheit. Und das ist dieser Kampf des Glaubens. Er versucht uns mit Lügen zu bombardieren, dass wir sie anfangen zu glauben. Deswegen Kampf des Glaubens ist schlichtweg nur, was glaubst du? Und dieser Kampf findet aber auch nicht, ich finde es wäre ein bisschen irreführend zu sagen, in dir statt, sondern wie die Bibel sagt, kommen Gedankenpfeile von außen. Und die schießen Lügen, die sind feurige Pfeile, nach Epheser 6 ist es, glaube ich. Ne? Und wenn du den Schild des Glaubens, so diese sogenannte Waffenrüstung, die nichts anderes ist als Bewusstsein, ist auch was könnte man wieder drüber predigen, dass man mit dem Anziehen und Ablegen, ich meine, im Grunde legen wir die nie ab, sondern es ist eine Bewusstseinssache. Wenn eine Lüge kommt, du bist hässlich, und die Lüge kommt in meinen Kopf, wumm, siehst du piep aus heute, ja? Siehst du bescheiden aus heute oder sowas, wie auch immer, dann, wenn ich in der Wahrheit bin, im Bewusstsein der Wahrheit, wumm, geht der Schild des Glaubens hoch, nein, ich bin wunderbar gemacht. Ende, dann war's das. Wenn ich aber dem ganzen Glauben schenke, deswegen Kampf des Glaubens, oh, stimmt, ich sehe echt ganz schön schlecht aus heute, dann wird dieses feindliche Feuer anfangen zu brennen in meinen Gedanken, wird mehr Futter kriegen, indem ich meine Gedanken reinlege wie Holz in feindliches Feuer und dann wird es mehr und mehr brennen und letztendlich auch eine Handlung hervorrufen. Ne? Oder, also das ist, wie das Ganze funktioniert. Aber es ist von außen. Das bist du nicht. Deswegen brauchst du immer wieder die Botschaft der Wahrheit, wie Paulus das durch das ganze Neue Testament macht. Du bist nicht mehr so, also hör auf, dich so zu benehmen. Das ist das Evangelium. Immer wieder, du bist neu, also hör auf, dich zu benehmen, als ob du noch alt wärst. Ändere dein Denken, erneuere dein Denken hin zur Wahrheit. Ja. Ja. Guter Punkt. Okay, also, was du die Bibelstelle weiter, nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst und folge mir nach. Das ist gut, dass du das nennst, weil es ist eine der Schriftstellen, die oft dafür genommen werden, dass du eben dein Fleisch, deine sündige Natur kreuzigen musst. Nun ist das eben, wie die Frage ist, wie passiert das? Und da wurde oft, also ich habe das auch so viel gelernt, wenn irgendeine schwierige Situation kommt, nimm dein Kreuz auf dich. Ja? Es ist hart, es ist schwer, trag dein Kreuz. Man fragt sich ja, welches Kreuz hat Jesus eigentlich getragen, wenn ich meins tragen muss. Aber egal. Jedenfalls ist die Sache ist die, dass Jesus predigt einen Übergang vom Alten zum Neuen Bund. Jesus ist nicht neuer Bund. Der neue Bund, es ist Neues Testament laut Bibel, aber der neue Bund fängt mit dem Kreuz an. Da fängt der neue Bund an, okay? Das heißt, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf mich und folge mir nach, was ich glaube, was das bedeutet, im Licht des neuen Bundes, was ja die umfassendste große Rauszoom-Wahrheit ist von der ganzen Schrift, der neue Bund, von dem müssen wir ja alles sehen, alles interpretieren, vom neuen Bund, weil wir leben im neuen Bund, nicht mehr im alten. Und was ich glaube, was es bedeutet, ist, nimm dein Kreuz auf dich, bedeutet, erkenne, dass du eben gekreuzigt bist. Erkenne, dass du mit Christus gekreuzigt bist, dass du nicht mehr, immer wenn dein Fleisch, wenn versucht, dein Fleisch ist auch, ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, weil dein Fleisch hört sich an wie personifiziert. Das Fleisch ist aber nichts anderes als menschliches Gedankengut. Es ist nichts anderes als eigene Kraft. Nichts anderes. Ja, das ist, was Fleisch bedeutet, weil der alte Mensch gekreuzigt wurde. Dieses Fleisch alter Mensch, den gibt es nicht mehr. Ist weg. Es gibt nur noch dieses fleischliche Leben, was aus menschlicher Kraft versucht zu leben. Und das ist eigentlich ja, was passiert, wenn du eben raustrittst aus der Realität, dass du gekreuzigt bist mit Christus. Verstehst du? Also was Jesus sagt, ist, bleib in dieser Realität. Bleib in dieser Wahrheit. Die Bibel sagt, bleibt in ihm. Richtig? Bleibt im Weinstock. Bleibt drinne. Bleibt drinne im Weinstock. Bleib in ihm. Bleib in der Realität, dass du mit Christus gekreuzigt wurdest. Das ist das Kreuz. Es macht auch Sinn, weil in dem Moment, wo du rausgehst aus der Realität, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, Christus durch mich, in dem Moment, wo du rausgehst aus dieser Realität, bist du ja in deiner eigenen Kraft. Also sagt Jesus, nimm dein Kreuz auf dich, hör auf, in eigener Kraft zu leben. Das ist eigentlich, was er sagt. Leb nicht in eigener Kraft, lebe durch Gottes Kraft. Aber was anderes kann es nicht bedeuten, weil was für ein Kreuz sollst du denn auf dich nehmen? Das ist, oder wie wird dein Fleisch denn gekreuzigt? Punkt 1, deine sündige Natur ist gekreuzigt, das ist schon mal weg. Punkt 2, du lebst im Fleisch, wenn du aus eigener Kraft lebst. Das heißt, wenn du eben nicht aus der Realität lebst, dass du nicht mehr lebst, sondern Christus durch dich lebt. Na klar, aber das machst du doch nur einmal. Wenn du nämlich deine von Gott getrennte Situation wahrnimmst, ne, als Nichtchrist, dann gibst du ihm dein Leben. Ja, und dann gehört ihm dein Leben. Jetzt lernst du, aus ihm zu leben, aus ihm heraus zu leben. Aus seiner Gegenwart zu leben, aus seinen Fähigkeiten zu leben, aus dem zu leben, was er ist. Verstehst du, was ich meine? Das ist doch das Kreuz. Da ist es doch passiert. Und ja, du kannst es immer wieder neu sagen, wenn du aus eigener Kraft lebst, kannst du sagen, okay, ich gebe das dir wieder hin, Jesus. Aber eigentlich, was du machst, ist nichts anderes, als anzuerkennen, was eigentlich deine wahre Natur ist, was dein wahres Wesen ist, was wirklich mit dir passiert ist. Und du sagst, okay, es tut mir leid, Jesus, dass ich da wieder in eigene Kraft hineingekommen bin. Oh, weg damit, ja. Und jetzt lebe ich wieder vom Kreuz her, von seinem Kreuz. Das ist dein Kreuz, dass du sein Kreuz anerkennst. Anders geht es nicht. Anders wird es im Gesamtkontext der Schrift keinen Sinn machen. Ja, kann gut sein. Ich meine nur, weil es gibt die Verfechter von Fleisch gegen Geist als in dir zwei verschiedene Naturen, die das benutzen, damit du gegen dein Fleisch kämpfst, was gekreuzigt wurde. Verstehst du, was ich meine? Also ich weiß, ob das... Genau. Und dass du dein Fleisch halt kreuzigen musst irgendwie. Das böse Fleisch ist immer stärker als Gott und du musst es irgendwie in Unterwerfung bringen. Ja, das ist eben das, was es so schwer macht und so hart macht und wo Christen leidend und depressiv und schwermütig durch die Gegend laufen und jedes Mal, wenn sie in solche Situationen kommen, ja, ich nehme halt mein Kreuz auf mich. Und das ist halt der Punkt, das Kreuz auf dich zu nehmen, ist was wunderbar Schönes, Fröhliches. bedeutet nämlich, dich in Einheit mit Christus zu sehen. Dass du mit ihm gekreuzigt wurdest. Jesus sagt, ich weiß nicht mehr, wo es ist, er sagt, wer ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, wird leben um meinetwillen. Was dort eigentlich steht im Urtext, und was ja eigentlich im Grunde auch so heißt, um meinetwillen, aber um es noch krasser auszudrücken, haben sie wohl sich nicht erlaubt übersetzen, aber so sagt die Elberfelder unten in der Fußnote, sagt, ich lebe durch den Vater, so auch wer mich isst, wird leben durch mich. Und das ist neutestamentliche Realität. Ich bin gekreuzigt mit Christus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt durch mich. Was ich lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben. Dort steht eigentlich auch nicht im Glauben, sondern durch den Glauben des Sohnes Gottes. Sogar mein Glaube ist der Glaube Gottes. Alles, was ich tue, ist mich reinfallen lassen in eine Realität, die vorhanden ist. Im Geist leben heißt in Realität leben. Im Geist leben heißt, in dem zu leben, was bereits da ist. Und alles, was ich tun kann, ist sagen, ja, Papa, ich will, ich lasse mich fallen da rein. Nicht kämpfen, stressen und powern, sondern reinfallen lassen, vertrauen und glauben. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann sagen Leute, ja, aber dann tust du doch nichts mehr. Ganz, ganz falsch, ganz, ganz vorbei. Ja, im Gegenteil, echter Glaube ist nie getrennt von Werken, nie. Wir tun immer so, ja, ich glaube und jetzt muss ich dazu Werke hinzupacken. Na, das ist totaler Blödsinn. Echter Glaube, die Werke sind in der Packung. Wenn du glaubst, dass Gott Kranke heilt, wirst du für Kranke beten. Wenn du glaubst, dass Gott Kranke heilt und du betest nicht für Kranke, glaubst du nicht. It's as simple as that. Versteht ihr? Glaube kriegt nicht irgendwelche Werke dazu, sondern Glaube hat Werke. Ganz einfach. Deswegen kann, sagt Jakobus auch, kann der Glaube ihn etwa retten? Versteht ihr, wo du denkst, hat er etwa Paulus nicht gelesen? Es ist einfach eigentlich, ganz simpel. Wenn dein Glaube keine Werke zeigt, ist er keiner. Deswegen kann er dich auch nicht retten. Aber wenn du dich hineinverlässt im Vertrauen in die Realität des Kreuzes, wird dein Leben es zeigen. Es wird es zeigen. Es ist ganz einfach, aber der Fokus ist eben nicht das Zeigen. Wir haben oftmals leider eben immer den Fokus auf das Zeigen gesetzt. Mach, 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 mach. Und dann haben Leute es gemacht, aus eigener Kraft heraus und versucht. Und man wundert sich, warum es nie geklappt hat. Weil der Fokus falsch war. Der Fokus war aufs Machen, anstatt aufs Sein. Und aus dem Sein kommt das Machen von alleine. Wow. Das Ganze geht tief und da könnte man noch lange drüber sein. Eins meiner Lieblingsthemen. Das ist einfach der Hammer. Das ist das neue Leben in Christus. Endlich fundamental wichtig für einen Christen. Absolut fundamental wichtig. Eine Frage noch. Das Buch, wovon ich geredet habe, das heißt Auf dem Weg der Gnade. Kann ich nur empfehlen. Jeden, wenn wir hier unseren Buchladen aufmachen, dann verpflichte ich jeden in der Gemeinde, das Buch zu lesen. Ich habe schon überlegt, vielleicht kaufe ich selber welche und verteile die einfach. Doch, Druck. Auf dem Weg der Gnade von Steve McFay heißt der. V-E-Y. Ja. Und das ist ein ganz frisch gegründeter Verlag, der heißt Grace Today. Aber findest du auch bei ASAF. Also da verkaufen die es auch schon. Aber wenn du auf Grace Today direkt bestellst, dann wird er dir den Versandkosten erstatten. Also nicht, brauchst du dann nicht zahlen. Das ist so ein Buch, davon möchte man dann gleich am besten 2 oder 3 oder mehr bestellen, um die zu verschenken. Wirklich. Das ist echt so ein Buch. Das muss man immer vorrätig haben, um das irgendjemand in die Hand zu drücken. Besonders auch gut für aus. Es ist ein Bestseller, ist schon, glaube ich, in über 20 Sprachen übersetzt. Und es hilft so vielen. Es ist ein Mann, der hat lange, lange Jahre aus eigener Kraft Gemeinde gebaut. Und irgendwann hat Gott ihn in den Zerbruch geführt. Und zwar aus wegen seiner eigenen Kraft. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Wir denken immer, Zerbruch muss sein. Ja, Zerbruch muss sein, wenn wir aus eigener Kraft leben. Dann muss Zerbruch sein. Aber sonst muss Zerbruch gar nicht sein. Das ist auch schon so ein Ding, was wir wieder, da wird an allen Stellen Zerbruch gepredigt, weil es eine Erfahrung ist von uns Christen. Und die Erfahrung ist da, weil wir aus eigener Kraft leben. Das ist ein Hammer, wie Gott ihn gepackt hat und auf die Gnade geführt hat und das Leben aus Gott und eben Christus mein Leben. Genial. Kann ich nur empfehlen. Ist auch nicht so dick. Okay, Jesus, ich danke dir so sehr für dein unglaubliches Gnadengeschenk, Jesus. Dass wir nicht mehr aus uns selber leben müssen, dass wir nicht mehr aus eigener Kraft leben müssen, sondern dass wir aus dir heraus leben dürfen. Dass du selbst dich durch uns ausdrücken willst, Herr. Dass du selbst machen willst, was du von uns verlangst. Besser kann es echt nicht sein, Jesus. Deswegen kann ich lachen, Jesus. Deswegen kann es mir gut gehen, Jesus. Deswegen darf ich mich freuen, selbst in schwierigen Umständen, weil du bist der es in mir vollendet. Du bist der in mir wirkt, was vor dir wohlgefällig ist. Danke, 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 Jesus. Und dann möchte ich euch nur noch diesen Vers vorlesen. Darf ich, der mir gerade hier gekommen ist, und damit entlasse ich euch dann aus Hebräer 13. Nur diesen einen Vers noch. Der wird euch nochmal so richtig eine Freudenspritze für den Heimweg geben. Ah, danke, Jesus. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, und jetzt kommt's, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ich soff mal so ein Vers, ey. Dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit. Da fragt man sich, warum Paulus dann, und dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da muss man ja ausrasten, versteht ihr? Das hat nichts mit dir zu tun. Er bewirkt es alles in dir. Du musst ihn nur lassen. Amen. Lass ihn einfach. Lass ihn einfach seinen Job machen. Danke, Jesus. Amen. Amen.